SWR 2 zur Person.
Dazu begrüßt sie herzlich Ines Pasch und eingeladen ins Studio haben wir heute die junge Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann. Hallo, guten Tag Frau Mühlemann, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
Ja, danke für die Einladung.
Wir sitzen hier im Studio in Luzern. Sie leben hier in dieser Stadt, ganz in der Nähe in Adligenswil sind Sie aufgewachsen. Luzern ist ja das eine sehr beeindruckende, sehr schöne Stadt. Aber was hier vor allem auffällt, ist natürlich der See, der Vierwaldstätter See. Wie ist das für Sie, an einem so wunderbaren See zu leben und können Sie ihn überhaupt nutzen?
Also im Sommer sowieso, das war immer das Highlight, dass ich in einer Stadt wohne, wo man im Sommer baden gehen kann und halt die Schifffahrten und so, das finde ich extrem toll. Aber ich musste tatsächlich anfangen zu reisen, um zu realisieren, dass ich an einem sehr schönen Ort zu Hause bin. Es ist natürlich auch ein bisschen verschlafen manchmal, aber wenn man viel unterwegs ist und eben auch in großen Städten, dann genießt man es umso mehr, wieder nach Hause zu kommen und eben an dem kleinen Ort zu Hause zu sein. Also für mich ist das die perfekte Balance.
Sie gehören schon jetzt mit Anfang 30 zu den bedeutendsten Sopranistinnen unserer Zeit, vor allem mit Barockmusik und Mozart. Aber wir starten jetzt mit etwas ganz anderem, mit einem Lied aus der CD Lieder im Volkston. Es heißt Rike im Manöver und stammt von Wilhelm Kienzel, also ein ungewöhnliches Repertoire, ein nicht besonders bekannter Komponist. Wie kam es denn zu dieser Aufnahme?
Adrian Baiano, der das Projekt eigentlich angedacht hat, der hat mich gefragt, ob ich dabei sein möchte. Es waren 4 Sänger auf diesem Album dabei und die Idee war, es gab, glaube ich, einen Wettbewerb damals für Volkslied ausgeschrieben wurde und die Lieder, die es quasi nicht ins Volksliedhafte geschafft haben, das sind zum Teil wirklich ganz tolle Lieder, die nicht zu schlecht von der Qualität sind, sondern vielleicht so anspruchsvoll, also eher Richtung Kunstlied als Volkslied. Und diese Lieder, die es quasi nicht in diese Sammlung geschafft haben, die wollte man verewigen auf einer CD und da kam es zu dieser Liedaufnahme.
Mit Küssen und Kanonen zählt. Trotzdem ist doch nicht so schön, als wie das Militär. Ich wollte, dass das ganze Jahr nichts alles war.
Rike im Manöver von Wilhelm Kienzel mit der Sopranistin Regula Mühlemann und Adrian Bajanu am Klavier. Frau Mühlemann, ein Lied im Volkston, das ist ziemlich lebhaft, das Lied, aber eben ein Lied, keine Bühne, keine Ausstattung. Läuft denn vor Ihrem inneren Auge trotzdem etwas ab? Also wenn Sie singen, irgendeine Imagination, haben Sie die trotzdem?
Beim Lied ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man es schafft, in sehr kurzer Zeit sehr tief vorzudringen. Auch, dass man gedanklich wirklich eintaucht in diese kleinen Miniaturwelten. Und ich finde es nach wie vor etwas vom Schwierigsten, aber auch vom Schönsten. Und ich glaube, es braucht einfach sehr lange, um Lied wirklich gut interpretieren zu können. Es ist wirklich einer meiner großen Herzensgeschichten, die einfach sehr viel Zeit brauchen, um wirklich gut darin zu werden. Eben weil das alles abverlangt, finde ich, von einem Künstler. Man muss wirklich ganz ehrlich sein können. Man muss ganz schön viel Mut mitbringen, neben der Gesangstechnik, die dann selbstverständlich nebenher laufen soll.
Man kennt Sie natürlich eigentlich mit einem ganz anderen Repertoire als Lied, nämlich vor allem mit Mozart. 2016 erschien Ihre Debüt-CD mit Mozart-Arien. Die hat gleich unglaublich Furore gemacht. Ein Kritiker schwärmte, wie federleicht, wie klangschön, wie elegant und dennoch natürlich klingt diese junge, schlanke Sopranstimme. Sie scheinen wirklich zu verschmelzen mit der Musik, als wäre das für Sie geschrieben, als wäre auch nichts leichter, als das zu singen. Aber es ist ja wahrscheinlich Schwerstarbeit, oder vielleicht doch nicht?
Also ich muss schon sagen, dass ich mich bei Mozart wahnsinnig zu Hause fühle. Und ich glaube, jeder Sänger hat irgendwie Etappen oder eine Zeit, wo man sich in der Literatur besonders wohl fühlt und plötzlich entdeckt man, dass man irgendwie weitergehen kann. Ich mache ja hier gerade in Luzern Romeo und Juliette und das ist für mich Neuland, romantische Oper. Und da merkt man, dass es vielleicht dahin gehen könnte, aber dass ich mich da noch nicht hundertprozentig wohlfühle, weil ich es auch vielleicht noch ein bisschen wenig kenne. Und bei Mozart ist es wirklich, es ist manchmal auch wahnsinnig schwer. Und ich denke manchmal, Mensch, was hast du uns Sänger denn da irgendwie wieder für Fallen gestellt? Oder wenn zwei Durchläufe kommen, die einigermaßen singbar sind, ist der dritte bestimmt der, wo man sich in Akrobatik üben muss. Aber das macht es auch so unglaublich spannend. Und ich finde, rein von meinen Möglichkeiten fühle ich mich da einfach momentan total zu Hause. Also auch jede Schwierigkeit lässt sich irgendwie bewältigen, weil das irgendwie mein Spielfeld momentan ist. Und ich fühle mich auch emotional der Musik sehr nah und das macht es einem immer noch einfacher, dann auch technische Schwierigkeiten zu bewältigen, dass sie dann am Ende gar nicht mehr hörbar sind, im besten Fall.
Also bei Instrumentalisten, die sagen ja immer, Mozart ist darum so schwer, weil er so durchsichtig ist und so transparent, dass man irgendwie alles hört. Ist es bei einer Stimme ähnlich oder ist es was anderes, was schwer ist an Mozart?
Bei Mozart finde ich immer, das klingt so natürlich, dass alles, was gekünstelt ist, sofort auffällt. Und dass es möglichst ehrlich oder eben natürlich daherkommt, muss man alle Schwierigkeiten vorher aus dem Weg geräumt haben. Deswegen ist er für mich dieses Genie, weil er Kunst und Natürlichkeit, Ehrlichkeit, Echtheit so nah zusammenbringt. Und das ist halt das Schwierige, weil wir müssen das ja auf irgendeine Art schon künstlich herstellen, aber dann wieder zurückkommen zu dem Moment, wo man denkt, also zum Beispiel, ich versuche immer da zurückzukehren, was mein erster Gedanke da war, wo ich das gehört habe oder wo ich die Literatur angeschaut habe oder den Text auch. Die ersten Emotionen, die ersten Gedanken, dass ich nach dem Erarbeitungsprozess quasi wieder zurückkomme zu diesem Gefühl, weil das Publikum muss das aufnehmen können. Also um das zu beschreiben, kann ich ein Beispiel nennen. Zum Beispiel in Chicago habe ich Laudamus der, also C-Moll-Messe, also wahnsinnig tiefer Ton dabei. Dann habe ich Vorrei spiegarvi o Dio mit hohem E. Im gleichen Programm noch Exultate Jubilate, viele Koloraturen und Zeugs. Und habe gemerkt, das ist eigentlich ziemlich Akrobatik, was ich hier machen muss. Aber eigentlich muss ich dem Publikum einfach diese Arien vorsingen, als ob es total Spaß machen würde und als ob eben dieses Jubilieren oder dieser hohe Ton halt ein Schrei oder was auch immer emotional dahinter steckt, das muss ich rüberbringen und nicht dem Publikum zeigen, dass es schwer ist, was ich hier mache. Und das ist manchmal die Schwierigkeit.
Oh.
sei resta, o Dio.
Mit der Konzertarie Vorrei spiegarvi o Dio, Köchelverzeichnis 418 von Wolfgang Amadeus Mozart, zusammen mit dem Kammerorchester Basel unter Umberto Benedetti Michelangeli. Eine ganze CD mit Mozart-Arien. Wie, unter welchen Gesichtspunkten haben Sie denn die Arien ausgesucht?
Da habe ich tatsächlich mir die Mühe gemacht. Es war ja mein Debütalbum, also will man einfach ganz sicher sein, dass man die richtigen Arien ausgewählt hat. Und da habe ich mir wirklich die Mühe gemacht. Ich war, glaube ich, in Aix-en-Provence und habe nur eine Papagena gesungen in der Produktion, hatte sehr viel Zeit dementsprechend und habe wirklich jede Arie mir angehört oder angeschaut, die es von Mozart gab für Sopran. Also ich habe mir wirklich, glaube ich, eine Wiedergabeliste von 72 Stunden Musik gemacht oder so und habe dann meine Favorites rausgesucht. Und da ist halt dieser Mix entstanden zwischen einer Motette, Opernarien und Konzertarien, wo ich einfach meine Lieblingsstücke ausgewählt habe. Die Liste war natürlich noch ein bisschen länger, aber wenn man dann sich einschränken muss, dann nimmt man wirklich einfach seine liebsten 14 Stücke oder 12 oder was auch immer das dann waren und so ist diese Platte entstanden.
Was macht Mozart mit ihrer Stimme? Fordert er sie? Fördert er sie? Können Sie das sagen?
Also ich würde fast sagen, er war einer der besten Lehrer, die ich hatte. Weil ich eben dieses Transparente, von dem wir vorhin gesprochen haben, das ist ziemlich gnadenlos auch. Also wenn man in der Ausbildung halt dann, oder auch wenn man Neues erarbeitet, ist es ja am Anfang noch nicht immer schön alles geschliffen. Und sehr offensichtlich, wenn was noch nicht rund läuft oder wenn es nicht wirklich auf dem Körper sitzt oder wenn irgendwas forciert ist oder es ist einfach sehr, sehr klar. Und deswegen kann ich schon sagen, dass er mir sehr viel beigebracht hat. Also ich konnte mich nicht verstecken und ich konnte auch nichts vertuschen. Ich musste wirklich dahinter.
Und der Mensch Mozart, ist er Ihnen auch näher gekommen in dieser Zeit?
Ja, weil ich finde schon, dass man halt, das ist vielleicht der Vorteil von einem Sänger, dass der immer auch noch Text hat und halt die Art, wie Mozart mit diesem Text umgegangen ist oder mit seinen Librettisten halt gearbeitet hat. Man weiß ja, dass die Zusammenarbeit sehr oft sehr nah war. Habe ich schon das Gefühl, dass man ziemlich viel nicht durch Sekundärliteratur, sondern durch die Noten, durch die Musik sehr viel über diesen Menschen erfahren kann. Und ich habe mich dem einfach immer sehr, sehr nah gefühlt. Man weiß natürlich nicht, ob das sich deckt mit dem tatsächlichen Mozart. Aber ich habe ein ziemlich genaues Bild von diesem Menschen. Ich finde doch, dass er wahnsinnig viel Humor hat. Und eben diese kleinen neckischen Sachen, die da irgendwo immer zwischen den Zeilen noch vorhanden sind. Das ist
auch schräg, ne?
Schräg, aber lustig und menschlich, zutiefst menschlich.
Wenn Sie ihn treffen könnten, was würden Sie gerne mit ihm unternehmen?
Boah. Schwierig. Ich würde, glaube ich, gerne mal an einem Tisch sitzen und ein bisschen plaudern. Und natürlich wäre es toll, eine kleine Jam-Session à la Klassik zu veranstalten und mal so zu gucken, wie so jemand arbeitet. Das wäre natürlich super interessant.
Seine Frauenrollen sind ja ganze Universen von unterschiedlichen Charakteren. Das Blondchen aus seiner Entführung zum Beispiel. Wie sehen Sie diese Figur?
Ah, das ist schon eine etwas böse Frau. Also es gibt ja, ich habe zum Beispiel auch mal die Serbetta in Finta Giardiniera gemacht. Das sind schon Figuren, die mir irgendwie nicht so nah sind menschlich, aber trotzdem halt irgendwie. Also ich fand es sehr spannend, wie feministisch Blondchen war oder ist.
Eine starke Frau eigentlich.
Ja, eine unfassbar starke Frau und die gibt's bei Mozart viele. Also es gibt natürlich auch die Schwachen, die Opfer. Rollen, aber es gibt, ich habe bis jetzt sehr viele starke Frauen gespielt, wo ich finde, dass es unglaublich modern ist, wie Mozart das zugelassen hat. Also ich fand schon, dass sie ziemlich fies auch ist, die Blonde. Aber eben, es braucht ja auch ein bisschen Salz in der Suppe. Es können ja nicht alle nett sein, ne?
Die Arie Der Blond aus der Oper Die Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart. Regula Mühlemann wohl begleitet vom Kammerorchester Basel unter Umberto Benedetti Michelangeli. Frau Mühlemann, innerhalb von wenigen Jahren haben Sie eine große Karriere gemacht, singen an den wichtigen Opernhäusern, den ganz wichtigen Konzertsälen. Aber gehen wir mal zurück. Angefangen hat alles mit dem Freischütz von Karl Maria von Weber 2010 als Ännchen in der vielbeachteten Verfilmung von Jens Neubert. Das London Symphony Orchestra unter Daniel Harding war mit dabei, Juliane Banse, Michael Volle, René Pape. Aber die Kritiken sprachen sehr viel von Ihnen, vom Auftritt einer Debütantin damals von gerade mal Anfang 20. Wie war es eigentlich zu diesem Engagement gekommen?
Das war eine lustige Geschichte, weil ich eigentlich für Brautjungfern vorgesungen habe. Also ich habe irgendwie gehört, dass das eine tolle Produktion sein muss, wusste aber nicht, wer da dabei ist, überhaupt nicht. Aber irgendwie habe ich gespürt, dass das was Interessantes sein könnte. Habe dann für Brautjungfern vorgesungen, ich glaube 2 Wochen bevor die Tonaufnahmen waren. Und dann hat eben Jens Neubert das Gefühl gehabt, die könnte man vielleicht für Ännchen in die engere Auswahl schicken. Und das hat dann tatsächlich geklappt und ich wusste natürlich überhaupt nicht, wie mir geschieht. Aber ich lerne zum Glück sehr schnell und habe dann mich da reingestürzt und ja, das hat sehr gut geklappt.
Also ich finde, vor allem hat sie auch der Regisseur sie unglaublich gut als Schauspielerin eingesetzt. Ne? Das war wirklich eine tolle Rolle, die sie da hatten.
Ja, ich finde natürlich auch Ännchen, auch im, heute würde ich das vielleicht schon ein bisschen anders spielen, aber ich war natürlich auch wirklich jung und ich fand, die Rolle passt irgendwie zu mir. Also natürlich war Ännchen überhaupt nicht regular, aber es war schon nah dran und ich hatte wirklich noch nicht viel Bühnenerfahrung, überhaupt nicht. Aber ich konnte sehr intuitiv spielen und das hat mir wahrscheinlich auch geholfen.
Sie wirken da unglaublich entspannt in der Rolle. Also Sie sind einfach total drin in der Rolle, hat man den Eindruck. Was man ja eigentlich nur schafft, wenn man sich auch wirklich ganz sicher fühlt, wenn man dann auch getragen ist von der Umgebung. War das dann so?
Das war natürlich nicht immer ganz einfach, weil zum Beispiel auch die Tonaufnahmen haben wir im Vorfeld gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen, sonst wäre ich nicht gleich entspannt gewesen. Das ist ja immer die Frage beim Film mit Musik. Nimmt man das zuerst auf? Nimmt man das gleichzeitig auf? Das habe ich auch schon bei Orfeo dann mal gemacht, wo gleichzeitig gespielt und gesungen und eingespielt wurde. Das ist unfassbar schwierig, weil wenn irgendwie in der Kamerafahrt oder im Ton irgendwas nicht stimmt, muss man alles nochmal machen. Das kann man natürlich bei so einem Film überhaupt nicht oder fast nicht umsetzen. Deswegen entscheidet man sich, macht man zuerst Film oder macht man zuerst Musik? Und in dem Fall musste man natürlich zuerst den Ton haben, um dann drauf zu spielen.
Thank you.
Freischütz von Karl Maria von Weber, Regula Mühlemann war das, mit Arie und Romanze des Ännchens, begleitet vom London Symphony Orchestra unter Daniel Harding. Sie stammen aus Adligeswil bei Luzern. Ihre Eltern waren keine Musiker, aber Musik war bei ihnen zu Hause wahrscheinlich immer da, oder?
Ja, genau. Also es war ein sehr musikalisches Haus, kann man sagen. Meine Mama ist natürlich noch so ein bisschen in der Zeit aufgewachsen, wo man mit Gitarre, Beatles-Lieder und so weiter gespielt hat. Also ich bin sehr damit groß geworden. Und in der Schallplattensammlung, ich sage immer, es gab von Beatles bis Beethoven alles. Es ist wirklich querbeet, habe ich da auch selber die Platten auswählen können und mal was aufgelegt. Von daher habe ich, glaube ich, einfach einen natürlichen Zugang auch zu all diesen Musikstilen bekommen. Ich habe auch heute irgendwie keine Berührungsängste, wenn es darum geht. Also ich bin oft auch in anderen Konzerten zum Beispiel selber anzutreffen, die mit Klassik überhaupt nichts zu tun haben. Und ich glaube, das kommt schon aus dieser Vergangenheit. Und dann wirklich mit Klassik selber mehr in Kontakt gekommen bin ich durch den Mädchenchor, wo ich damals angefangen habe, dann irgendwann.
Dann kam das Gesangsstudium hier in Luzern bei Frau Professor Barbara Locher. Man sagt ja immer, ein guter Lehrer lässt irgendwann los, bleibt aber mit seinen Ratschlägen immer da im Bewusstsein des Schülers. Erinnern Sie sich noch gut an das, was Frau Locher Ihnen erzählt hat?
Absolut. Es ist auch so, dass man als Sänger irgendwie nie ausgelernt hat. Man weiß eigentlich, wie es geht, aber dann in der Arbeit kommen halt immer wieder neue Fragen auf. Oder wenn halt plötzlich ein neuer Schritt möglich ist, literaturmäßig, man an einem neuen Punkt ist, stellen sich wieder ganz neue Fragen. Oder es beantworten sich welche, die man seit Jahren irgendwie denkt, man weiß, was damit gemeint war oder was sie damit gemeint hat. Und plötzlich ist klar, das hat sie mir wahrscheinlich irgendwie 5, 6 Jahre versucht zu erklären. Also ich habe die ersten 2, 3 Jahre habe ich keinen Unterricht mehr nehmen können, weil ich einfach sehr viel unterwegs war. Und dann war ich vielleicht wirklich nur noch 1, 2 Mal im Jahr bei ihr, bei Barbara Locher im Unterricht. Und jetzt einfach versuche ich mit jeder Rolle eigentlich nochmal hinzugehen, weil es immer einfach ein Prozess ist, das zu erarbeiten.
Aber Sie waren ja offensichtlich ein Naturtalent. Also ich denke mal, so wie Sie gestartet sind und gerade beim Gesang kann ja durch eine professionelle Ausbildung manchmal auch was kaputt gemacht werden bei Naturtalenten. Also das ist wirklich eine große Herausforderung für den Lehrer, dass man diese Anlagen fördert, aber eben halt das Professionelle dann trotzdem dazukommt. Wie hat denn Frau Locher unterrichtet, damit das nicht passiert?
Also ich glaube, ich war vielleicht ein Naturtalent insofern, dass halt die Stimme schön war, dass ich Intonation, das ist auch etwas, was man nicht wirklich lernen kann, wenn man nicht rein hört, dann kann man auch nicht rein singen und wird es wahrscheinlich nie können. Dass quasi die Voraussetzungen, die waren gegeben und ich finde es immer bei einer Gesangskarriere einfach Voraussetzung, dass die Stimme da ist, dass eine schöne Stimme, ein schönes Timbre vorhanden ist und eben die Musikalität auch. Und was dann kam, war eigentlich mein Glück, dass ich wirklich vor dem Studium nicht technisch gearbeitet habe. Also ich konnte wirklich bei Null anfangen und viele meiner Kollegen haben schon Fehler eingelernt. Und das ist dann schwierig, wenn man bei minus 20 anfangen muss, bis man dann nur mal wieder auf Null ist. Ne? Mhm. Und ich hatte das große Glück, dass ich wirklich gut betreut war in diesen ersten Jahren, wo man halt diese ganzen Basics lernt und wirklich eins auf dem anderen aufzubauen. Und ich glaube, das war mein größtes Glück, dass ich bei einer sehr guten Professorin eins aufs andere aufbauen konnte.
Segensvollen Plätzen, kein Schade kommt.
Regula Mühlemann als der Friede im Reformationsoratorium von Georg Philipp Telemann zusammen mit der Bayerischen Kammerphilharmonie unter Reinhard Göbel. Frau Mühlemann, Sie sind gerade mal Anfang 30, trotzdem, die Stimme ist ja ein kostbares Gut. Wie kümmern Sie sich um Ihre Stimme? Wie pflegen Sie Ihre Stimme?
Also ich glaube wirklich, die Technik ist das A und O. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um wirklich, also man merkt natürlich schon früh, was gut tut, was nicht so gut tut, wo man sich irgendwie weh tut und was sich richtig anfühlt. Und ich glaube, wenn man da immer mehr versucht, halt über die Jahre das, was nicht gut tut, wirklich wegzulassen und immer mehr in dieses sichere Instrument, was abgestützt ist, was einfach gesund geführt ist, reinzukommen, ich glaube, dann hat man die größten Überlebenschancen. Deswegen ist ja die Motivation, das wirklich gut zu lernen, so unfassbar groß. Und ich glaube, da hilft kein Tee, da hilft kein Ingwer, da hilft kein Gurgeln. Da muss man einfach richtig singen lernen. Und das Schöne ist auch wirklich, wenn man merkt, dass man technisch gut gearbeitet hat, dann wird man sofort dafür belohnt. Man ist nach der Vorstellung nicht müde. Man merkt über die Jahre immer mehr, wie zum Beispiel auch Umfang dazu kommt. Man wird eigentlich langsam in kleinen Schritten belohnt, aber man wird belohnt. Und das ist immer etwas gewesen, was mich am meisten motiviert hat, dann wirklich auch besser zu werden. Abgesehen von diesem schönen Klang, der dann immer freier klingt und obertonreicher. Und ich meine, die Belohnungen sind riesig. Man muss ganz viel dran arbeiten. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, sich wirklich zu schonen in dem Beruf. Weil viel singen muss man sowieso, auch im Probenprozess, wenn man ja seine 6 Stunden pro Tag irgendwie szenische Proben hat oder so, merke ich einfach, dass man dann doch oft aussinkt oder wenn man markiert, manchmal vielleicht sogar noch müder wird und so. Und man kommt nicht drum rum, viele Stunden pro Tag zu singen. Und deswegen muss man gesund singen.
Und so schonen und schweigen. Also es gibt ja Sänger, die 3 Tage vor der Aufführung nichts mehr sagen, weil sie dann ihre Stimme schonen wollen. Das machen sie nicht.
Nee, das würde mir mein Leben zu fest einschränken. Ich liebe, was ich tue und ich glaube, ich liebe es nur, weil ich nicht so ein Nonnenleben führen muss. Ich habe früher oft, also ich habe jetzt gerade letztens mit meiner Lehrerin drüber gesprochen, dass es so viele Lehrer oder bekannte Sänger gibt, die halt erzählen eben vom Nonnenleben. Das war die Gruberowa. Ich glaube schon, dass das für viele Sänger stimmt so. Aber für mich war das nie, also es hat mir fast Angst gemacht, wo ich von diesen ganzen Sängerinnen, die ich bewundert habe, gehört habe, eben, sie können nicht mehr mit ihren Kindern Eis laufen gehen, weil sie sich dann erkälten, sie können kein Eiswasser trinken und sie lieben noch gekühlte Getränke. Und eine Sängerin hat mal gesagt, was sie einem jungen Sänger empfehlen würde, gar nicht anfangen. Wenn man solche Dinge hört, dann als junger Mensch ist man dann gerade mal schockiert. Ich dachte da echt, nee, das kann es nicht sein. Und meine Lehrerin hat mir zum Glück immer das Gegenteil bewiesen. Sie war ein ganz normaler Mensch, total happy und immer irgendwie auch mal dabei, wenn man nach dem Konzert noch was trinken ging und so. Und hat einfach Spaß an dem Beruf gehabt und das war mir immer ein Riesenvorbild. Und ich dachte immer, wenn die so singen kann und dabei so glücklich sein und normal sein, dann ist es genau das, was ich will. Und ich lasse mich nicht von meiner Stimme da einschränken in meinem Glücklichsein.
Es ist ja auch wahrscheinlich eine Frage des Repertoires, ne? Also dass man nicht zu früh zu schwere Partien singt. Bislang haben Sie ja vor allem Barockmusik gesungen und Klassik, vor allem Mozart. Jetzt hier in Luzern haben Sie schon gesagt, zum ersten Mal eine romantische Partie, die Juliette in Romeo et Juliette von Charles Gounod. Ist das schon ein Schritt so jetzt in eine neue Richtung, der auch weitergegangen wird von Ihnen?
Also ich wollte natürlich mal gucken, weil man weiß ja selber nicht. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hatte ja keine Ahnung, ob ich das kann, ob ich genug Schmackes habe für ein romantisches Orchester und so. Und plötzlich merke ich, ach, da bin ich jetzt richtig reingekommen. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn man plötzlich merkt, das hat man sich jetzt zu eigen gemacht. Und das ist ein Prozess. Am Anfang war das nicht so bei den ersten Proben. Dachte ich, boah, ganz schön heftig. Und dann so 2 Wochen vor Premiere hat ein Coach mir gesagt, now you own it, also jetzt gehört's dir. Und genauso hat sich's angefühlt. Also ich habe mich da gefühlt wie Michael Jackson mit seinem Raketenrucksack. dass ich wirklich, ich habe gemerkt, ich habe jetzt diese Power und es fühlt sich total gut an und es tut mir nicht weh und es ist genau richtig. Aber da muss man natürlich wahnsinnig schwierige Entscheidungen immer treffen und die richtigen, wenn möglich, dass man lange dabei bleibt und dass man gesund und zufrieden dabei bleibt. Also ich würde jetzt schon sagen, dass es vielleicht in die Richtung gehen könnte, aber dass ich mich mit diesen Partien auch nicht übernehmen darf. Also vielleicht kann man es schonender halten, wenn man zum Beispiel irgendwie sagt, man macht nur 2 solche Produktionen pro Jahr, die so ein bisschen gewichtigeres Fach sind, weil es ist auch wichtig, um sich zu entwickeln. Also ich habe gemerkt, dass ich jetzt durch diese Juliette wahnsinnig viel gelernt habe und irgendwie stimmlich was dazugekommen ist. Und das kommt halt auch nur, wenn man sich dem aussetzt. Also muss man immer wieder so ein bisschen die Grenzen überwinden und trotzdem nicht zu weit gehen. Es ist manchmal echt schwierig und ich kann mir auch vorstellen, warum viele daran scheitern, weil eigentlich alles abhängig ist von diesen Entscheidungen.
Aber es sind tolle Partien, ne? Die da auf Sie warten dann.
Ja, eben, es reizt natürlich ungemein. Aber eben, ich denke auch, dass es bei Mozart so viele tolle Rollen gibt, die ich noch nicht gesungen habe, die ich jetzt einfach mal auch noch ein paar Jahre singen kann und möchte und dass das andere dann immer noch da ist. Das wird ja dann immer noch erreichbar sein, wenn ich es mir nicht versaue, auf Deutsch gesagt. Also umso schöner dann, wenn man sich ein bisschen länger drauf freuen kann.
Ist es denn nur einfach die Orchesterbesetzung? Ist es nur die Stärke, die anders ist als in der Klassik oder ist es noch mehr?
Also ich habe schon das Gefühl, dass man bei der Literatur, wo halt erstens eben die Orchesterbesetzung, weiß auch nicht, viel größer ist und viel gewichtiger, dass man muss unglaublich an der Linie dranbleiben. Man kann wenig entlasten, also man muss ständig volle Kanne in den Sound, also in den Klang rein. Und das war am Anfang, war das jetzt ein bisschen ermüdend und dann plötzlich, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist es richtig in mir drin. Also jetzt kann ich das richtig genießen, da reinzugehen. Aber das ist schon nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur solche Rollen singen würde, also was ich als am stärksten merke, ist der Tag nach der Vorstellung. Ich habe nach der Vorstellung, habe ich das Gefühl, meine Stimme ist noch total frisch und so. Aber am nächsten Tag bin ich körperlich richtig erschöpft. Lustigerweise wirklich erst einen Tag danach. Und das hatte ich bisher noch nie. Also bei allen Mozart-Partien, die ich bisher gesungen habe und auch sonst, also vielleicht ist es auch das Emotionale, weil Gretel in Hänsel und Gretel von Humperdinck ist ja auch romantisches Orchester. Aber vielleicht, weil es nicht dramatisch ist von der Geschichte, zieht es weniger Energie raus. Und das merke ich jetzt am stärksten. Ich habe mich gefragt, ob das sowas ist wie, wenn man lacht, ohne wirklich glücklich zu sein, aber so kichert, dann schüttet man ja Glückshormone aus anscheinend. Und ich habe mich gefragt, ob das Gleiche auch passiert, wenn man weint, auch wenn man nicht von innen heraus weint, aber wegen einer Rolle, ob das dann auch irgendwelche Hormone ausschüttet, die einen vielleicht traurig oder müde machen oder so.
Tragischer als Julia geht es ja nicht.
Eben, das ist furchtbar. Ich heule immer am Schluss auf dieser Treppe, wenn ich kurz vor unserem Selbstmord. Das ist nicht zu unterschätzen. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich manchmal am nächsten Tag so ein bisschen erschlagen bin. Vielleicht wird es dann auch besser, wenn ich meine 200 Julias gesungen habe. Aber jetzt so nach der 10. ist es noch nicht ganz so einfach wegzustecken.
Aber Sie geben einfach alles und das ist wahrscheinlich auch ein Teil Ihres Erfolgsrezepts, ne?
Ja, unbedingt, weil ich finde immer, wenn man nicht alles gibt, dann kostet es mehr Energie. Und wenn man 100% gibt, dann kriegt man 200 vom Publikum wieder zurück und dann stimmt die Rechnung absolut.
Also am Theater in Luzern haben Sie ja vor ein paar Jahren Ihr erstes Engagement gehabt. Danach ging es dann zuerst mal zum Teatro La Fenice in Venedig. Wie war denn das für Sie damals, also an ein so berühmtes, traditionsreiches Haus zu kommen und dann in dieser Stadt? Also wie war da der erste Eindruck? Wie haben Sie das erlebt?
Das war unfassbar toll, aber ich war auch unfassbar naiv. Ich hatte keine Ahnung von dem Beruf, wirklich. Das war meine erste Produktion. Ich habe sogar noch studiert. Parallel habe ich irgendwie noch Prüfungen abliefern müssen. Und ich war wirklich ein bisschen überrumpelt, was es heißt, eben professionell zu arbeiten. Ich war zu wenig vorbereitet. Habe ich auch erst da gemerkt, was es eigentlich alles braucht. Also am Schluss ist alles super gut geworden und es war ein riesen Highlight, aber ich habe da ganz schön viel gelernt. Und die Stadt selber ist natürlich fantastisch. Ich hatte das Glück, dass ich Januar, Februar da war und wirklich diesen krassen Kontrast, glaube ich, Januar ist vielleicht der einzige Monat, wo es nicht so viele Touristen hat oder quasi keine. Ja, diese Nebelschwaden auf dem Canal Grande und so einkaufen gehen mit diesen kleinen Bötchen und so. Also es ist fantastisch, mal wirklich wie ein Einheimischer zu leben eine Zeit lang da. Und dann Februar, Karnevale, einfach die Stadt knallvoll mit Touristen und dann auch sehen, was es heißt für die Leute, die da leben, einkaufen zu gehen zum Beispiel. Es braucht alles unfassbar viel Geduld und das ist ja das ganze Jahr über ziemlich touristenlastig, kann man sagen. Aber das hat mich unglaublich fasziniert und was ich heute eigentlich, das hat glaube ich so eine Italienliebe hervorgerufen, die heute noch unglaublich stark ist. Ich habe in nicht vielen Ländern so das Gefühl, dass man ein bisschen auch in einer anderen Zeit lebt und irgendwie andere Dinge eine Rolle spielen als in den meisten Metropolen und Großstädten sonst in Europa. Ich habe das Gefühl, dass vieles austauschbar ist, dass ich manchmal nicht mal ganz genau weiß, ob ich jetzt in Amsterdam oder irgendwie in Berlin oder wo auch immer bin. Und Italien ist einfach anders. Und ich liebe es, da zu singen, auch wenn oft die Gagen sehr spät bezahlt werden und nicht immer alles ganz einfach ist, aber ich gehe trotzdem immer wieder hin.
Und das Theater selbst, ich denke mal so, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Genius Loki, der sich da mitteilt, oder? In dem Teatro La Fenice in Venedig.
Es ist fantastisch. Ich habe auch wirklich in der Zeit noch viele Bücher gelesen und habe mich wirklich auch zurückversetzt gefühlt in eine Zeit, wo eben Oper noch mehr Bedeutung hatte und das war fantastisch, das werde ich auch nie mehr vergessen. Ja, es war eine super Zeit. Ich bin ein bisschen erwachsen geworden da.
Thank you.
Regula Mühlemann mit der Arie der Kleopatra aus Julius Cäsar in Ägypten von Georg Friedrich Händel, begleitet von La Folia Barockorchester unter Robin Peter Müller. Ja, Frau Mühlemann, und damit wären wir auch schon bei einem echten Herzensprojekt von Ihnen, Ihrer CD Kleopatra. Ein Riesenerfolg. Es gab enthusiastische Kritiken und den Opus Klassik Preis. Kleopatra, also lauter Arien aus Barockopern, die sich um diese Frau drehen. Eine geniale Konzeptidee. Man wundert sich eigentlich, dass nicht schon vorher mal jemand darauf gekommen ist. Wie kamen Sie denn auf die Idee?
Das Orchester kam auf die Idee. Es ist wirklich schön, dass ich war damals in Amsterdam und dachte so, ach, ich will wieder mehr Barockmusik machen. Und dann kam der Anruf vom Manager von La Folia und die wollten unbedingt was mit mir machen, obwohl wir uns gar nicht kannten. Das hat mich umso mehr gefreut. Und dann haben wir Ideen hin und her geschickt, per Mail, per Telefon. Plötzlich kam vom Orchester die Idee Kleopatra. Und dann wusste ich sofort, das muss es sein. Weil ich wollte irgendwie keine trockene Materie, ich wollte irgendwas, wozu jeder eine Idee hat, was es sein könnte. Und das ist ja wirklich bei Kleopatra so der Fall wie bei nicht vielen anderen Themen. Außerdem gab es rein im Barock 50 Opern und Musiken, also auch Kantaten und so zu diesem Thema. Und das hat sich einfach richtig angeboten, darüber was zu machen. Und dann taucht man natürlich ein. Dann ist bei jedem größeren Projekt, was ich mache, dann fange ich Feuer und kann nichts mehr anderes denken und liege nachts wach, weil ich Ideen habe, wie man das umsetzen kann. Und dann wusste ich, das ist das Richtige. So muss es sich anfühlen.
Wie haben Sie sich dieser Figur genähert? Sind Sie nach Ägypten gefahren? Haben Sie sich Filme angeguckt?
Ich habe mir sehr viele Filme angeguckt. Wir wussten noch nicht genau, ob wir das Konzept Programm dann mit Kostümen machen oder nicht. Und ich dachte, irgendwie ist es schon schade, wenn man so eine Vorlage hat und nichts damit macht. Vor allem, wenn man ab und zu mal Oper macht, ist es fast schade, wenn man das nicht bedient. Und dann habe ich tatsächlich Kostüme gefunden zu diesem Thema und ich habe sehr viel darüber gelesen und es hat mich unglaublich fasziniert, was diese Frau auch für eine Macht hatte. Und kein Wunder, wurden so viele Geschichten darüber geschrieben, weil das bot natürlich Unmengen an Material auch für die Komponisten und dementsprechend war es am Schluss eigentlich fast schwierig, die auszusuchen, die dann auf die Platte kamen, weil es einfach so viel gutes Zeugs gab. Also wir haben am Schluss sogar nur eine Händel-Arie draufgenommen, weil andere zum Teil einfach noch besser waren.
Bei einer Arie spielt ja eine Barockharfe mit. Die Harfenistin singt dann auch. Mhm. Stand das so in den Noten oder war das Ihre Idee?
Das war eine Arie und wir haben ein Duett draus gemacht, weil ich fand immer, also am Anfang dachte ich schon, der Knackpunkt wird sein, dass ich vom Typ her nicht eine Kleopatra bin. Ich habe mir die ganz anders vorgestellt. Immer wenn ich an Kleopatra gedacht habe früher, dann war das eine ganz andere Frau, als ich es bin. Und ich dachte, das könnte so der Knackpunkt sein, dass ich vielleicht auch in der Stimme zu wenig dunkle Farbe habe. Und dann hat irgendjemand gesagt, dass eben die Harfenistin Katharina auch singt. Und dann haben wir sie singen lassen. Und dann hatte sie genau dieses dunkle Timbre, was ich gesucht habe. Und dann war die Idee, dass eben in dem einen Stück von Sartorio kommen zwei Strophen. Also es wird alles aus Kleopatras Mund quasi gesprochen. Und das erste ist, ich verführe mit meinen Augen und meinem Lächeln und mit meinen Blicken. Und das mit den Augen war eben das Dunklere. Ja, dieses Faszinierende, wo man nicht genau weiß und dieses Mysteriöse und so. Und das andere war mit dem Lächeln. Und da dachte ich kann doch die Strophe mit dem Lächeln singen. Und meine tolle Kollegin mit dem wunderbaren dunklen Timbre kann dann diese dunkle Verführerin spielen. Und quasi aus Yin und Yang und Schwarz und Weiß haben wir dann am Schluss diese sehr spannende Persönlichkeit geformt, finde ich. Und ja, sie hat dann die Farbe quasi noch zum Album zugemischt, die noch gefehlt hat.
Thank you. corso, so piagar chi mi rimira, so piagar chi mi rimira, so piagar chi mi rimira.
Quando voglio con un riso, wenn ich will, kann ich mit einem Lachen jeden Verehrer betören. Die Arie der Kleopatra aus Julius Caesar in Ägypten von Antonio Sartorio. Mit der Sopranistin Regula Mühlemann und Carina Janudi singend an der Barockharfe. Dazu das La Folia Barockorchester, die Leitung hatte Robin Peter Müller. Es gibt ein Video im Netz von der Einspielung, das sieht sehr, sehr harmonisch aus zwischen Ihnen und dem Orchester. Stimmt das so? War das so?
Das war so, wirklich. Das ist ein verrückter Haufen, sage ich immer wieder. So, also Name ist Programm, La Folia. Aber ich finde es so toll, weil es wirklich, das sind alles Persönlichkeiten in diesem Orchester. Jeder Einzelne ist ganz eine spezielle Person. Und das macht natürlich diese Vielfalt aus. Also ich liebe diese Leute wirklich inzwischen alle. Wir haben viele Konzerte schon zusammen gespielt und es macht immer so unfassbar viel Spaß. Weil jeder das einfach so liebt, was er tut. Und das merkt man in den Konzerten, das merkt man, wenn man zusammen probt nur schon. Das ist wirklich eine sehr, sehr glückliche Zusammenstellung gewesen, die ich hoffentlich noch sehr oft wiederholen wird.
Also Ihr Sopran ist sowieso sehr schlank, sehr schlackenlos, Frau Mühlemann, sehr beweglich. Aber bei dieser Aufnahme hat man das Gefühl, eigentlich noch mehr als sonst. Also sehr sparsames Vibrato, sehr pointierte Artikulation. Kam das intuitiv bei Ihnen? Haben Sie das gelernt oder haben die vom Orchester Ihnen vielleicht auch ein paar Tipps gegeben in Bezug auf historisch informiert?
Die haben mir sehr viel Mut gemacht. Also ich habe wirklich am Anfang gesagt, ja, aber Leute, eben ich bin jetzt vielleicht nicht Barockexperte. Und dann haben die gesagt, wir wollen eben genau so eine Stimme. Wir wollen nicht, dass Barockgesang so gerade gesungen wird, sondern wir wollen, dass aus dem Vollen geschöpft wird und auch eben diese runde, obertonreiche Stimme genutzt wird im Vollen. Aber natürlich das andere auch als Mittel eingesetzt werden kann. Und die haben mich schon ein bisschen ermutigt, an die Grenzen ein bisschen zu gehen oder was zu machen, was ich eigentlich nicht gehört oder nicht gehörte bisher. Und das hat mir in vielerlei Hinsicht sehr gut getan, weil man das nämlich nicht nur im Barock darf, sondern auch sonst mal. Und das erweitert natürlich das Farbspektrum enorm und schafft vielleicht auch akustisch mehr Möglichkeiten zu kommunizieren, weil auf der CD ist es halt wirklich, auf der Bühne kann ich sehr viel auch mit meinem Ausdruck zeigen und auf der Aufnahme ist es halt sehr reduziert. Da muss man irgendwie gucken, dass man sonst noch an mehr Farben drankommt, um das möglichst abwechslungsreich zu machen. Und da muss ich wirklich sagen, die Musiker haben mich sehr motiviert und inspiriert auch, weil halt die Instrumente auch unterschiedliche Klanggebungen haben und sie total damit spielen. Und das will man ja dann mit dem Instrument Stimme auch machen können.
Dann gab es für Ihre CD Cleopatra den Opus Classic Preis. Das ZDF hat live zeitversetzt übertragen. Orlando Villazón hat die Laudatio gehalten. Sie haben eine Arie gesungen, dann von Karl Heinrich Graun. Und da haben Sie also wirklich fantastisch ausgesehen. Ihr Kleid war ja so ein bisschen auch ägyptisch inspiriert, ein goldenes Stirnband. Und dann diese wahnsinnig schwere Arie mit diesen halsbrecherischen Koloraturen. Wie hat sich das alles für Sie angefühlt? Waren Sie noch aufgeregter als sonst man manchmal ist oder war es wirklich stimmig?
Nee, es war stimmig. Ich hatte ein bisschen Respekt, weil ich durfte das Orchester nicht mitnehmen. Das war einfach logistisch nicht möglich, dass man in einer Live-Sendung halt Orchester auf- und abbaut und so weiter. Deswegen mussten alle mit dem Orchester vor Ort spielen, das natürlich einen Halbton höher spielte als das, was ich dann aufgenommen hatte. Und bei einer Koloratur-Arie ist es auch ziemlich wichtig, dass das Tempo stimmt, weil wenn es ein bisschen zu langsam ist, dann geht einem die Luft aus und dann sprudeln die Koloraturen nicht richtig und umgekehrt. Natürlich hat mir ein bisschen dieses Geräuschhafte gefehlt, was das Barockorchester natürlich mitbringt, nur schon eben vom Instrumentarium her. Also ich habe mich total wohlgefühlt bei dieser Sendung, keine Ahnung warum, aber ich war eigentlich gar nicht so nervös.
Also am Ende dieser wahnsinnig hohe Ton noch, denkt man eigentlich die ganze Arie darüber nach, dass der kommt, wann der kommt oder ist es nicht so schlimm?
Nee, weil ich weiß, dass er kommt. Also vielleicht einen Ton höher hätte ich nicht gesungen, aber eh weiß ich, das kommt schon. Da müsste ich irgendwas Verrücktes machen, dass der nicht mehr kommen würde.
Thank you.
Mühlemann mit der Arie der Kleopatra aus Kleopatra und Cäsar von Karl Heinrich Graun zusammen mit dem La Folia Barockorchester unter Robin Peter Müller. Solche Koloraturen, Frau Mühlemann, was ist das? Harte Arbeit, vielleicht Lust an der Akrobatik oder auch Lust zu zeigen, was man kann?
Also ich habe das Gefühl, so ein kleiner Show-Off-Moment ist da vielleicht schon drin, dass man ein bisschen, ja, das kann nicht jeder, deswegen zeigt man es vielleicht schon mal gerne, aber es ist harte Arbeit. Also es ist wirklich. Frau Gruberowa hat mal gesagt, man muss 1000 Mal gesungen haben und dann geht's. Und ich habe das Gefühl, sie ist nah dran. Also die Wiederholungen zählen. Das ist nicht, wenn man eine Koloratur kann, dann kann man alle, sondern man muss jede Kette quasi wieder aufs Band kriegen. Das ist, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass das wie eingefädelt sein muss und dann läuft's. Also wenn ich jetzt mal Exultate Jubilate gesungen habe, dann geht das eigentlich immer. Aber das zu erarbeiten ist immer ein Stück Arbeit.
Und dann ist es wirklich Reflex. Wenn man das dann so drin hat, dann braucht man nur abfeuern und dann kommt es, oder wie geht das dann?
Ja, also ich weiß nicht, wie es andere machen, aber ich denke dann wirklich an Legato-Bogen. Also für mich ist es auch von der Atemführung, ist es wie ein Ton oder eine verbundene Linie. Und da drauf setze ich halt die kleinen Nötchen. Also am Anfang habe ich wirklich so oft geflucht, bis ich das drauf hatte. Ich muss es mir wirklich erarbeiten. Es gibt Leute, die können es einfach. Und ich musste richtig hart arbeiten, aber jetzt weiß ich irgendwie, wie es geht und jetzt geht es natürlich viel schneller. Und manchmal geht es auch, was ich jetzt auch immer wieder merke, ist, dass man manchmal wiederholt, wiederholt, wiederholt und dann legt man es weg und nächstes Mal, wenn man es wieder sich anschaut, geht es plötzlich. Also es muss irgendwie absickern oder sich setzen und dann plötzlich klappt es.
Und man muss ja dabei auch immer noch gut aussehen, ne? Es darf ja nicht so aussehen, als würde man sich jetzt anstrengen.
Ja, meine Gesangslehrerin hat lustigerweise immer gesagt, eigentlich, wenn es gut gesungen ist, gut technisch, dann sieht es auch schön aus. Und wenn man irgendwas rummurkst und irgendwas Schräges macht, dann sieht es komisch aus. Also eigentlich im besten Fall ist es dann so eingefädelt technisch, dass es gleichzeitig schön aussieht.
Wie ist es eigentlich mit älteren Aufnahmen, also mit Sängerinnen wie, was ich, Mirella Freni, Renata Tibaldi, Elisabeth Schwarzkopf, hören Sie sich sowas an?
Das ist mir ein Hauch zu früh. Aber ich habe natürlich schon meine Idole und das sind eigentlich viele Leute, die jetzt nicht mehr singen. Aber ich hatte wirklich meine Idole im Lied. Also ich sage immer, dass ich pro Fach quasi ein Idol habe. Eben Gruberowa war immer die Koloraturkönigin. Für Lied habe ich mir immer wieder Barbara Bonney angehört. Und für die lyrischen Sachen fand ich, Kiri Tekano war, finde ich, immer noch unschlagbar. Also dieser Klang und dieses obertonreiche, freie Singen, das ist auch auf Aufnahmen so, so schön konserviert. Das ist einfach, ja, ich finde, da kommt nicht viel dran ran. Und Edith Mattis, die Schweizer Sängerin, die war auch immer ein großes Idol natürlich für diese lyrischen Sachen. Und diese gesunde, kernige Art zu singen, das finde ich einfach sehr faszinierend.
Wie ist es im Theaterbetrieb? Sie sind ja noch sehr jung. Bekommt man da Unterstützung von älteren Kollegen, Ratschläge oder herrscht Missgunst oder ist es immer wieder anders?
Also ich finde, es ist unfassbar schön. Ich habe eigentlich fast nie eine Produktion, wo ich denke, dass da irgendwie Missgunst herrscht. Und oft ist es halt so, dass je etablierter die Kollegen, desto entspannter sind sie, weil sie nichts zu fürchten haben auch. Und ich erlebe wirklich sehr viele schöne Dinge, die ich manchmal auch in der Probe plötzlich einen Moment, es muss nicht mal nur sängerisch sein, es kann auch auf der Opernbühne in der Probe was sein, wo bekannte Sängerinnen oder Sänger einen guten Tipp geben, den man nachher nicht mehr vergisst. Also Frau Bartoli hat mir auch mal in der Produktion, gab es irgendwie eine Szene, ich musste mich irgendwie anschleichen oder so und der Regisseur fand das überhaupt nicht glaubwürdig und sie hat gesagt, übertreib mal einfach total deine Konsonanten, dann kommt es mehr geflüstert drüber und dann glaubt man das vielleicht mehr. Und das hat sie mir so auf der Bühne kurz hingeworfen und dann habe ich das gemacht und dann war er zufrieden. Und dann merkt man halt schon, dass die Leute einfach durch Jahre Erfahrung auf der Bühne merken, der Regisseur sagt zwar, er will das und das, aber er kann nicht sagen, mach deine Konsonanten lauter, weil dann wirkt es so. Und du musst selber irgendwie gucken, wie du da hinkommst, damit dieser Effekt entsteht von Geflüster oder was weiß ich. Und dann ist man natürlich wahnsinnig dankbar, wenn man so einen Tipp bekommt, den vergisst man dann auch nicht mehr.
Thank you.
Das Finale aus der Oper La Clemenza di Tito von Wolfgang Amadeus Mozart mit unter anderem Rolando Villazón, Tenor, Joyce Di Donato, Mezzosopran, Adam Plachetka, Bassbariton und der Sopranistin Regula Mühlemann. Sie ist heute zu Gast bei uns in Zur Person auf SWR 2. Gespielt hat das Chamber Orchestra of Europe. Der Dirigent war Yannick Nézet-Séguin. Das war sicher eine muntere Produktion mit dem, oder?
Ich liebe ihn. Ich liebe ihn heiß. Er ist wirklich einer meiner Top 5 Dirigenten, weil er kann einfach zuhören und kreieren gleichzeitig. Man hat immer das Gefühl, er hat immer das richtige Tempo und man fühlt sich so wohl. Ja, am liebsten nur mit ihm, aber es gibt auch ab und zu leider mal was anderes.
Sie bekommen ja schon wahnsinnig viele Angebote. Nach welchen Kriterien suchen Sie sich denn dann die Engagements aus?
Ja, also ich glaube, dass das schlussendlich eines der wichtigsten Dinge ist, dass man den Job auch lange gerne macht. Es geht ja nicht nur um die Gesundheit der Stimme, sondern auch um ja die Gesundheit im Sinn von, dass man mental damit klarkommt und das gerne macht. Und ich finde, das ist einer der Jobs, wo man einfach glücklich sein muss dabei, weil es gibt so viele Leute, die das gerne machen würden. Und wenn man das nicht macht und wirklich glücklich ist, dann müsste man den Platz jemandem freigeben, der das dann wirklich gerne macht. Und ich glaube, also ich bewundere die Kollegen in meinem Beruf am meisten, die das Jahre machen und immer noch Spaß dran haben und diese unglaubliche Energie jeden Abend wieder versprühen können. Das finde ich sehr bewundernswert. Und ich frage natürlich auch die immer so ein bisschen, wie die das machen. Und ich merke, dass viele so dieses Geheimnis haben, dass man eben Erholungszeit braucht, dass man vor allem Dinge tut, die man gerne macht, Dinge, die zu schwierig sind, versucht zu verhindern. Und also ich merke, man muss ja auch machen, damit man weiterkommt. Man muss so ein bisschen an diese Grenzen rangehen, aber halt nicht zu weit drüber hinausschießen. Ich glaube, dass wirklich alles abhängig ist von diesen ganzen Entscheidungen. Und deswegen nehme ich mir immer viel Zeit, was manchmal echt schwierig ist, weil ich vielleicht gerade mitten in der Produktion bin oder kurz vor der Premiere oder so. Und jetzt habe ich 10 Mails auf meinem Posteingang, die alle irgendwas von mir wollen. Und ich sage eigentlich auch nichts zu, bevor ich nicht die Noten mir besorgt habe, das durchgearbeitet, also angucken reicht einfach auch oft nicht, mir das durchgearbeitet habe und entschieden habe, doch, das möchte ich sehr gerne machen. Und ich verzichte auch oft mal auf was, wo auch schon Leute gedacht haben, du spinnst, das nicht zu machen. Und ja, es hat sich schon so oft bewahrheitet, dass ich auf etwas verzichtet habe und das dann in noch besserer Form vielleicht 2 Jahre später zurückgekommen ist, dass ich einfach gemerkt habe, ich muss darauf vertrauen, auf diese Intuition und dieses Gefühl, was gut für mich ist, was nicht, was zu früh, was nicht, was interessant, was nicht interessant. Diese Dinge, die muss ich eigentlich ganz allein entscheiden.
Oh,
Sopran und Mezzosopran im Duett, Regula Mühlemann und Anke Fondung in der Petite Messe Solennelle von Gioachino Rossini, mit dabei das Klavierduo Thal und Grothäusen und Max Hanft am Harmonium. Konzertgesang, Liederabende, Oper, Sie machen alles, Frau Mühlemann, und alles gleich gerne wahrscheinlich.
Ich glaube, genau diese Abwechslung macht das Leben süß, oder? Also ja, ich versuche mich eben, wie ich vorhin gesagt habe, bei der Stange zu halten, dass ich eben motiviert bin, diesen Beruf so lange wie möglich glücklich zu machen. Und ich glaube, das bedingt, dass man sich vielen Dingen widmet und immer wieder entdeckt und Neues macht. Und ich habe eigentlich auch keine Angst, Neues zu machen. Ja, es macht mir einfach immer wieder Spaß, was Neues anzuschauen, mich hier irgendwie in was Neues reinzuwerfen. Ja, ich glaube, ich werde das beibehalten.
Eine Gesangs- und Solistenkarriere geht nicht ohne Reisen. Machen Sie es immer gerne oder nervt es manchmal auch?
Das ist natürlich beides. Also ich muss sagen, ich bin immer gern gereist. Schon bevor ich diesen Beruf gemacht habe, habe ich immer wieder Städtereisen vor allem gemacht. Das kommt mir jetzt eigentlich fast ein bisschen entgegen, dass ich das beruflich sehr oft machen kann. Aber natürlich hat man nicht immer Lust. Es gibt natürlich, ja, man verpasst irgendwie einen Geburtstag oder eine Hochzeit von Freunden oder sowas, wo man denkt, jetzt würde man auch gerne mal zu Hause bleiben. Aber ich ziehe dem Ganzen schon sehr viel Positives raus und versuche auch mein Privatleben mit dem in Einklang zu bringen und wirklich auch davon zu profitieren, dass ich diese Städte sehen kann, dass ich reisen kann, dass ich Erlebnisse habe, die vielleicht andere nicht haben. Und ich glaube, so muss man sehen.
Haben Sie eine Lieblingsstadt außer Luzern?
Also ich mag eigentlich schon Großstädte. Und darunter ist mir Paris und Berlin sind mir die beiden liebsten Städte, weil ich mich da einfach so wohlfühle. Ich kann das gar nicht genau sagen, woran das liegt. Es ist einfach so ein Gefühl, das sich sofort einstellt, wenn ich in diese Stadt komme. Ja, vielleicht wird sich das noch ausdehnen, das Repertoire. In New York hatte ich es zum Beispiel auch. Aber es gibt schon Großstädte, wo ich da hinkomme und merke, dass hier ist es nicht gleich. Und hier werde ich vielleicht auch nicht richtig warm, so emotional. Und dann gibt es die anderen, da fühlt man sich sofort wohl. Und Berlin und Paris sind zwei davon.
Und das Publikum? Gibt es eigentlich Orte, an denen Sie irgendwie das Publikum erkennen? Oder dass Sie irgendwie wahrnehmen, ich bin jetzt in dieser Stadt, weil das Publikum ist so und so?
Das ist schon ein bisschen so, dass jedes Land natürlich Eigenheiten hat auch. Und dass Oper auch einen unterschiedlichen Stellenwert hat. Zum Beispiel in Wien weiß man einfach, dass die Leute sich auskennen und fast alle die Oper kennen und auch in den Medien mehr über Oper und klassische Musik berichtet wird. Und im Theater in der Wien stehen die Leute Schlange dann beim Künstlereingang hinterher und wollen Unterschriften haben. Und in Berlin interessiert sich halt kein Mensch dafür, was ich sehr sympathisch finde auch. Das sind so halt die Eigenheiten der Leute, die da leben. Und das spürt man schon und damit muss man manchmal auch klarkommen, wenn vielleicht ein Applaus eher zurückhaltend ist, was dann aber überhaupt nicht heißt, dass es dem Publikum weniger gefallen hat. Also ich habe sehr versucht, das zu abstrahieren, weil ich auch gemerkt habe, dass manchmal, wenn man in der Stadt viele Vorstellungen hat, die komplett unterschiedlich sein können. Also eine sind die Leute euphorisch standing ovations und wollen nicht aufhören zu applaudieren. Dann gibt's Vorstellungen, da gibt's keinen einzigen Szenenapplaus und am Schluss hören sie nicht auf. Und manchmal applaudieren sie kaum und dann gibt's hinterher irgendwie noch einen Empfang oder was und die Leute springen einen fast an, weil sie so begeistert waren und man das Gefühl hatte während der Vorstellung, das war überhaupt nicht der Fall. Also ich habe gemerkt, man kann das schlecht deuten, was das Publikum empfindet. Und deswegen versuche ich auch nicht zu viel Energie drauf zu verschwenden, mir Gedanken zu machen.
Und junge Menschen gibt es wahrscheinlich überall nicht so wahnsinnig viele in ihren Konzerten, oder?
In letzter Zeit habe ich schon das Gefühl, dass sich was tut. Und ich feiere natürlich jede Reihe, wo ich junge Gesichter sehe und junge Menschen, weil einfach diese Durchmischung auch so schön anzuschauen ist. Ich finde es schön, wenn alle möglichen Menschen beieinander sitzen und sich eine Vorstellung ansehen. Das macht mich glücklich. Aber man kann nichts erzwingen, aber ich habe doch irgendwie das Gefühl, dass da was passiert. Und dann gibt es auch manchmal so diese ganz intimen Konzerte, zum Beispiel Liederabend oder so, wo man dann in irgendeiner Reihe ein Gesicht sieht und merkt, oh, das habe ich irgendwie auf meinem Instagram schon gesehen oder so. Also die Leute kommen tatsächlich wegen auch dieser Medien, wo man irgendwie manchmal ein bisschen darüber flucht, aber merkt, das bringt trotzdem was. Also die Leute, die jungen Leute kommen auch damit in Kontakt und das ist ja eigentlich dann was Wunderbares.
Es gibt ja so ein Image von Ihnen, ein Bild, also fantastische Stimme, jung, sehr attraktiv und sehr sympathisch. Stört Sie manchmal, dass es vielleicht auch Nuancen von Ihnen dann da nicht so auftauchen?
Nee, also ich überrasche natürlich gerne. Also ich merke immer wieder, dass man natürlich, wenn man so schubladisiert wird, dann braucht es nicht viel, um die Leute in Erstaunen zu versetzen. Also in der Klassik sowieso gibt es so viele Konventionen, dass man so viele Konventionen brechen kann. Also es ist auch was Spannendes und eigentlich ist es ja gut, wenn Leute das Gefühl haben, sie wissen, wie ich bin und ich dann doch ganz anders sein kann. Also ich glaube, es ist immer so, wenn man irgendwie zu einem gewissen Grad in der Öffentlichkeit steht, dass die Leute denken, sie wissen, wie du bist, aber dass das vielleicht sich überhaupt nicht deckt mit deiner Persönlichkeit. Und oft merke ich auch, dass Leute sich ihr Bild so machen, wie sie das gerne hätten. Aber ich finde es eigentlich auch schön, wenn man quasi so formbar auf eine Art ist, weil ich muss ja auch Rollen darstellen können. Und ich muss schöne und nicht so schöne Rollen darstellen können. Und ich bin ja froh, wenn man es mir alles glaubt.
Genau, auch das Luder.
Auch das Luder. Und das macht auch Spaß, mal sowas zu spielen.
Sie lachen viel und Sie lachen sehr, sehr herzlich und sehr echt, Frau Mühlemann. Aber Sie kennen das Leben natürlich auch von einer anderen Seite. Ihre jüngere Schwester leidet an dem Down-Syndrom. Sie gehen damit sehr offen um. Wie hat diese Krankheit Ihrer Schwester Ihr Leben geprägt? Und sehen Sie es vielleicht gar nicht als Krankheit oder gar nicht als Leiden?
Überhaupt nicht. Also eigentlich ist sie wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir so viel lachen. Es ist eine unfassbare Bereicherung. Natürlich ist, wenn man einen Menschen im Umfeld hat, der eine Behinderung hat, ist das immer schwer. Also unterschiedlich, je nach Behinderung natürlich. Und ich würde sagen, Down-Syndrom ist wahrscheinlich eine der schönsten Behinderungen, weil sie so viel Freude und Glück und Ehrlichkeit und Positives in unser aller Leben bringen. Natürlich, das Traurige dabei ist oft, dass halt eine körperliche Fehlfunktion mit einhergeht bei Menschen mit Down-Syndrom. Und das ist natürlich das, wo man manchmal denkt, ach, muss das auch noch? Aber ansonsten glaube ich, dass sie auch mich sehr geprägt hat. Und was ich das Faszinierendste eigentlich finde, ist, dass sie eben dieses Herz so auf der Zunge tragen oder so ehrliche Menschen sind. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich in der Musik immer suche, weil ich denke, das alles andere, das brauchen wir nicht. Wir haben so viele Unehrlichkeiten und so viele Oberflächlichkeiten in unser aller Leben, dass es einfach so gut tut, wenn man das Gefühl hat, jemand ist ehrlich zu einem und etwas ist echt. Und das sind Menschen mit Down-Syndrom zu 100%. Und das ist so erfrischend, dass man wirklich in deren Umfeld manchmal selber das Gefühl hat, man ist behindert. Und zwar so, wie ich sage, weil es gibt so viele zwischenmenschliche Dinge, wo wir uns so unnatürlich verhalten oder unspontan. Und da habe ich schon sehr, sehr viel gelernt von meiner Schwester und auch ihren Freunden, die mir immer wieder zeigen, wie das Leben eigentlich funktioniert.
Diese unsere Sendung läuft am 6. Januar, am Tag drauf. Am 7. Januar haben Sie Geburtstag. Sie werden 33 Jahre alt. Wie werden Sie diesen Tag verbringen? Wissen Sie ja schon?
Ich habe mir heute überlegt, dass das ja eine Schnapszahl ist, dass man da ja eigentlich schon ein bisschen was feiern muss. Also ich muss mir langsam überlegen, was ich da vorhabe. Ich bin nämlich dieses Jahr nicht beschäftigt, also kann ich tatsächlich feiern.
Wenn Sie jetzt auf das neue Lebensjahr schauen, das da bald auf Sie zukommt und auf das neue Kalenderjahr, gibt es etwas, das Sie sich ganz stark vorgenommen haben?
Das ist gar nicht so einfach, weil es sind so viele schöne Dinge, die kommen und ich habe mich ja für alle wirklich entschieden. Wie ich vorhin gesagt habe, filtere ich immer wirklich alle Angebote sehr genau raus und wähle mir wirklich Dinge aus, die mich weiterbringen, die mir Freude machen. Und ich glaube, das muss ich einfach weiterhin tun.
Und so in Bezug auf Ihr Privatleben, also wenn Sie überlegen, vielleicht auch mehr Ruhe gönnen oder mehr Zeit nehmen für manche Dinge, das ist kein Thema oder Sie lassen es auf sich zukommen?
Das habe ich eigentlich schon immer gemacht, dass ich wirklich versuche, diese Freiräume einzuräumen, dass nach einer längeren Produktion auch wieder eine längere Zeit zu Hause möglich sein muss. Ich gucke schon, dass ich irgendwie auch zum Beispiel meine 3 Wochen heilige Sommerurlaubzeit, da kann niemand was machen, da können. Also dieses Jahr wurde mein Sommer dermaßen attackiert von tollsten Projekten. Ich habe alles abgesagt, weil ich einfach meine 3 Wochen Sommerferien nicht hergeben möchte. Aber sonst denke ich auch immer im Privatleben, es gibt immer wieder Dinge, die während dem Jahr aufkommen. Also ich habe mir eigentlich noch nie Anfang des Jahres irgendwas vorgenommen fürs nächste. Aber ich finde, man muss aktiv immer wieder überlegen, ob es stimmt, wie man lebt, was man lebt, wie viel Zeit man sich nimmt, dass man ständig hinterfragt und auch versucht zu ändern, wenn etwas nicht ganz in Ordnung ist.
Thank you. Das war die Arie der Celia aus Lucio Silla von Wolfgang Amadeus Mozart. Es spielte das Kammerorchester Basel unter Umberto Benedetti Michelangeli und gesungen hatte Regula Mühlemann. Sie, die junge Schweizer Sopranistin, war heute auch zu Gast in Zur Person. Sie können, wenn Sie möchten, diese Sendung in einer Podcast-Version nochmal nachhören auf unserer Seite unter swr2.de, auf unserer swr2-App oder in unserer Audiothek. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten gleich weiter mit einer Live-Sendung aus dem LA8 in Baden-Baden, einer Gesprächsrunde zum 111. Todestag von Wilhelm Busch. Mein Name ist Ines Pasch, ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.